Warum sollte denn deiner Meinung nach mehr über Trauer gesprochen werden?
Ja, das ist immer die erste große Frage, weil keiner drüber redet. Eigentlich genau aus dem Grund. Also der Tod ist ein Fakt, der uns alle irgendwann ereilen wird. Das wissen die meisten Leute und wir sind sehr gut darin, das auszublenden. Und Trauer, dass sie uns einmal im Leben ereilt, ist genauso wahrscheinlich, weil wir alle Leute verlieren werden, die wir lieben und weil wir deswegen alle irgendwann mal Trauernde sein werden. Und es wahnsinnig hilft zu wissen, was dieses Ding eigentlich ist, was man so Trauer nennt. Und da ist irgendwie in unserer Gesellschaft ein bisschen das Wissen abhanden gekommen. Und das wollten wir ändern. Darum haben wir das Buch geschrieben.
Ja, euer Buch trägt ja den Titel Endlich über Trauer reden. Endlich ist ja wahrscheinlich dann doppeldeutig gedacht. Willst du vielleicht den Titel noch mal genauer erklären?
Aber so viel gibt es da gar nicht zu erklären. Also abgesehen davon, dass unser Podcast, also das Buch ist ja aus einer vierjährigen Beschäftigung mit dem Tod entstanden, und zwar mit unserem Podcast. Wir haben einen, der heißt Endlich, wir reden über den Tod. Da haben wir alles Mögliche gelernt, und wir sprechen da mit Expertinnen und aber auch mit Betroffenen und auch untereinander relativ viel über Tod, Sterben, Trauer, alles, was da so zusammenhängt. Und das ist natürlich ein ganz nettes Wortspiel, weil endlich redet mal jemand über den Tod und außerdem ist es halt nun mal endlich. Also was ist das, welcher bessere Name könnte ein Podcast über den Tod haben? Und weil wir das gerne beibehalten wollten, haben wir das auch unser Buch übernommen. Und eben auch, weil wir finden, dass es endlich mal an der Zeit ist, über Trauer zu reden. Was ja ein kleiner Unterschied ist zum Tod.
Wie kam es denn zu eurem Podcast? Also, ja, wie kamt ihr auf die Idee, einen Podcast über den Tod zu machen?
Ja, also das ist so, Caro und ich waren Kolleginnen in einem Verlag und eines Tages ist Caro einfach nicht mehr aufgetaucht und ich wusste nicht, was los ist. Wir kannten uns noch nicht so lange, wir waren uns sympathisch, aber weiter eigentlich nicht, relativ bekannt, aber nicht befreundet. Und dann habe ich irgendwann erfahren, dass sich ihr Ex-Freund das Leben genommen hat und habe ihr daraufhin eine Mail geschrieben, in die ich reingeschrieben habe, hey, ich kenne mich mit dem Thema aus. Wenn du mal mit jemandem reden willst, die dich nicht betroffen anguckt, dann sag mir Bescheid. Und weil ich mich mit dem, also dass ich mich mit dem Thema auskenne, hängt damit zusammen, dass mein Vater sich das Leben genommen hat, als ich 19 war. Und tatsächlich irgendwie zu dem Zeitpunkt war das 15 Jahre her, ich noch nie so richtig ernsthaft mich mit jemandem darüber unterhalten habe, außer jetzt mit meiner Therapeutin oder so. Aber jetzt ganz normal im Freundeskreis war das eher so ein sehr großes Tabuthema. Und ich weiß nicht, das ist aus so einem Impuls heraus entstanden. Da habe ich Caro das einfach geschrieben und sie hat sofort reagiert und hat gesagt, jawohl, lass machen, sofort. Und dann haben wir uns in einer Kneipe getroffen in Kreuzberg, wo wir beide gewohnt haben und haben uns richtig verabredet darüber, über den Tod zu reden. Also nicht über Dates oder irgendwas, was man sonst so hat, sondern direkt so, komm, wir setzen uns hin, wir trinken ein paar Schnäpse und wir reden mal über den Tod. Und es hat sich so gut angefühlt. Das war irgendwie ein Erweckungserlebnis und dann haben wir gedacht, das ist zu gut, das müssen wir aufnehmen. Und daraus ist der Podcast entstanden. Natürlich ja noch ein bisschen weiterentwickelt, aber im Großen und Ganzen war es so.
Ja, das heißt eigentlich recht eine spontane Idee, die dann aus dem Gespräch entstanden ist. Um
Genau, weil es so gut funktioniert hat einfach, weil ich das Gefühl hatte, zum ersten Mal kann ich ich sein und trotzdem über diese krassen Erfahrungen sprechen, so ganz normal mit jemandem. Das war echt eine Offenbarung.
Dann habt ihr jetzt mehrere Jahre diesen Podcast gehabt und habt dann aber entschieden, dass ihr das Ganze vielleicht auch noch, was ihr dort dann auch gelernt habt von ExpertInnen, noch in ein Buch zusammenfassen wollt. Ist es so richtig?
Na, fast. Also das Feld ist viel weiter, über das wir sprechen im Podcast. Und es ist so ein bisschen, also es war eher so eine Geschichte, die sich mit der Beschäftigung mit dem Tod hat sich halt auch unsere Beschäftigung mit Trauer immer weiter verändert. Wir haben immer mehr dazugelernt und gelesen und das hat sich wie so Puzzleteile irgendwie zusammengesetzt. In dem Podcast geht es jetzt wirklich nicht immer nur um Trauer. Da geht es auch um ganz so handfeste Sachen wie Beerdigung oder Palliativmedizin oder so. Aber was uns aufgefallen ist dabei, ist eben, dass es zu unserem Verständnis davon beigetragen hat, was eigentlich Trauer ist und dass diese Geschichten viel zu wenig erzählt werden. Das ist einfach das ist so ein großes, dickes Tabu und es bezieht sich vor allem auf die Trauer. Und dann haben wir gedacht, wenn irgendwas in der Welt mal noch als Buch gebraucht wird, dann vielleicht mal so eins, was sich an Menschen richtet, wie wir es sind, die halt einfach davon umgehauen werden, von so einer Erfahrung und überhaupt sich nicht mehr auskennen und die dann da drin so angesprochen werden, dass sie sich wiederfinden. Das ist eigentlich eher so die Essenz des Buchs und der Podcast ist ein weites Spielfeld, wo es um alle Bereiche, die mit Tod und Sterben und so zu tun haben, geht.
Ja, also genau, es gibt ja eben, wie du gerade gesagt hast, viele Bereiche, wo auch den Tod betreffen oder auch ja die Trauer dann. Welche Lebensbereiche sprecht ihr denn so in eurem Buch konkret an?
Also wir haben versucht, es so zu verteilen, dass wir tatsächlich zu den einzelnen Sachen was sagen können. Und zwar war bei Caro die Trauer sehr körperlich. Deswegen hat sie in einem Kapitel über Körperlichkeit in der Trauer geschrieben. Wir haben ein Kapitel über Trost, also den Umgang der Mitmenschen mit Menschen, die trauern, was auch mal manchmal ganz schön schwierig sein kann. Dann haben wir über Kinder und Trauer, also beides, Kinder, die trauern und Trauer um Kinder, ein Kapitel geschrieben. Und es geht aber auch um Rituale, es geht um Sex und es geht um Suizid.
Was würdest du sagen, warum lohnt es sich auch, sich mit Trauer aktiv zu beschäftigen, auch bevor man vielleicht selbst betroffen ist?
Ja, also ich glaube, man kann sich ein Stück weit darauf vorbereiten. Natürlich nicht auf den konkreten Fall und das will ja auch keiner. Man will ja nicht ständig durch die Gegend laufen und sich vorstellen, dass jetzt alle, die man liebt, irgendwie sterben und dass man sich da innerlich darauf vorbereitet. Also das wollen wir auf gar keinen Fall. Aber zu wissen, was es ist, an so einem öffentlichen Wissen teilhaben zu können, was es bedeutet, zu trauern und welche krassen Auswirkungen das haben kann. Also, dass man denkt ja wirklich teilweise, man verliert den Verstand. Und dann einfach mal zu hören, nee, es ist normal, dass du zum Beispiel gebrauchte T-Shirts in Plastiksäcke reinpackst und ins Tiefkühlfach legst, nur damit der Geruch noch ein bisschen länger bleibt. Oder dass du plötzlich auf der Straße stehst, gar nicht mehr weißt, wo du bist. Oder dass du im Auto im Stau stehst und plötzlich einen Heulkrampf kriegst und so. Und man denkt, das ist alles völlig verrückt, sowas kennt man nicht und diese Geschichten gehören halt erzählt. Deswegen, jetzt habe ich ein bisschen den Anfang der Frage vergessen, weil ich mich da jetzt so in Rage geredet habe. Ich hoffe, das passt noch einigermaßen. Deswegen finde ich es aber wichtig, dass man über Trauer mehr weiß, auch wenn man selber jetzt akut nicht davon betroffen ist.
Ihr habt ja am Ende von eurem Buch auch so eine Art Forderung aufgestellt, wenn man das so sagen kann. Also so genau. 7 Forderungen, wie die Gesellschaft vielleicht auch mit Trauer umgehen sollte. Wie seid ihr auf diese Forderung gekommen oder ist es im Prozess des Buches entstanden?
Ja, es ist tatsächlich ist so die Essenz, die essentiellen Thesen, die wir im Buch in der Beschäftigung mit der Trauer so rausgefiltert haben. Eigentlich das alles zusammengekocht auf 7 Forderungen, wie Trauer in der modernen Gesellschaft behandelt werden könnte. Wir wollten halt nicht nochmal ein komplettes Kapitel schreiben, wie was wir jetzt alles gelernt haben, sondern einfach das so verknappen, dass man immer mal reinguckt und wieder denkt, ja genau, das könnte es doch sein. Und vielleicht liest sie auch die eine oder andere Politikerin und ändert sich tatsächlich mal was. Weil vieles, was wir da fordern, ist tatsächlich auch was man ändern kann.
Was ist denn jetzt so eine Forderung, die da zum Beispiel drinsteht?
Also meine Lieblingsforderung, Moment, die muss ich mal ganz kurz rausholen, ist die Kraft der Verletzlichkeit. Da steht, wir bekennen uns zur radikalen Sanftheit und bekämpfen die patriarchale Auslegung von Stärke. Das heißt also, dass die patriarchale Auslegung von Stärke heißt oft, dass Denken vor Fühlen steht, dass man halt über seine Gefühle nicht reden soll, schon gar nicht, wenn sie so heftig und so negativ sind, sondern wir glauben eben, dass darüber zu reden, über die Gefühle, die man hat, das betrifft auch psychische Erkrankungen ganz oft, das auszusprechen, das in die Welt zu tragen, dass das eine Form von Self-Empowerment ist und auch irgendwie revolutionäres Potenzial innehat.
Am Ende vom Buch ist auch eine Illustration von einer Beerdigung. Ist es auch vielleicht wieder eine Art Wunschvorstellung, wie eine Beerdigung aussehen könnte für euch? Oder was ist so der Hintergrund von dieser Illustration?
Ja, ich liebe diese Frage. Vielen Dank, dass du diese Illustration überhaupt wahrgenommen hast, weil das ist unsere Utopie. Wir wollten halt das Buch nicht jetzt enden mit irgendwie alles ist doof und nichts wird besser, sondern mit so einem Ausblick. Wie könnte es denn sein? Wie würden wir uns denn wohlfühlen? Wie könnte man denn es schaffen, irgendwie die Toten zurückzuholen in die Gesellschaftsmitte oder sich genug Zeit zu geben oder man selbst zu bleiben in dieser ganzen Scheiße, in der man steckt? Und dann haben wir unsere Illustratorin, die tolle Tine Fetz, gebeten, doch mal aufzumalen, wie sie es am liebsten hätte und wie wir, was wir so im Buch geschrieben haben, dass es so ein bisschen aussieht, als würden alle halt feiern können. Man kann tanzen, man kann aber auch weinen, dass alles nebeneinander stehen darf, dass die tote Person da im Sarg liegt, dass andere Leute den Sarg anmalen und dass irgendwie alle miteinander sein können und das aushalten. Ja. Das war unser Wunsch. Darum diese Illustration.
Ja, und noch was anderes, was mir aufgefallen ist im Buch, was auch für mich ziemlich besonders ist. Nach jedem Kapitel habt ihr immer so eine Empfehlung für ein Buch, einen Song und einen Film. Warum habt ihr das gewählt als Inhalt noch zusätzlich zu dem, was ihr geschrieben habt?
Ja, also ehrlich gesagt muss ich jetzt mal zugeben, dass ich das geklaut habe, die Idee vom Ox-Magazin. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das Ochs-Kochbuch vielmehr. Da gab es immer, das war so ein vegetarisches Kochbuch vom Ochs-Magazin rausgegeben. Und da gab es immer zu jedem Rezept, was man kochen konnte, irgendwie so einen Punk-Song, den man dazu hören kann. Und ich fand das immer so großartig und habe das auch sehr oft angewendet und immer genau diese vorgeschlagenen Songs gehört. Und fand das irgendwie so schön, wie dann so eine profane Tätigkeit wie Kochen irgendwie mit der Popkultur verwoben wird. Und das wollten wir eben gerne für unser Buch übernehmen, dass wir irgendwie so Tod, Trauer und Popkultur zusammenbringen. Das war uns ein Anliegen und das war der Versuch damit, das so hinzukriegen, genau.